Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Naja, wir haben es halt verfolgt, ne? Also es läuft halt parallel. Wir haben ja geteased, wochenlang geteased auf den Deadline Day und alle in Gelb. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass wir hier nur so ein ganz leichtes gelbes Tuch sehen. Also da hat es ja Jahre gegeben, da waren ja wirklich alle Zitronenfalter. Aber klar, man verfolgt das und jetzt sitzen wir hier.
Also ich habe tatsächlich durch Pletti unter anderem mein Interesse an diesen Transfergeschichten entdeckt und habe heute tatsächlich diese Brian-Gruder-Nummer intensiv verfolgt. Ist für mich übrigens auch aus Bundesliga-Sicht die Meldung des Tages, dass der nach Leipzig kommt. Per Laie, habe ich richtig verstanden, ohne Kaufoption. Und wenn ich so weitermache, komme ich das nächste Mal in
Biene Meier. Das ist Frank Buschmann. Sicheres Auftreten bei völliger
Arbeitslosigkeit. Nein.
Patsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade, das Original. Wir arbeiten uns hier den Arsch wund. So kann man es, glaube ich, sagen. Frank Buschmann und ich, Helden der Arbeit. Vorhin hat das Transfer-Update, den Deadline-Day, erfrischt. Ich war an seiner Seite, also bin quasi in deinem Windschatten mitgeflogen. Jetzt sitzen wir hier. Hier ist die Sendung. Timo Schmidtchen ist auch da. Timo, warum warst du nicht beim Deadline Day?
Ich habe so ein bisschen versucht, den Blick hinter den Kulissen
zu
erhaschen.
Aha. Pass auf, jetzt direkt zum Anfang der Sendung. Du kannst nicht dich da beim Deadline Day hinstellen und sagen, nee, mache ich nicht, mein Management hat es mir nicht erlaubt und jetzt erzählst du hier eine ganz andere Geschichte. Entweder oder.
Okay? Also sein Management hat es ihm nicht erlaubt, genau. Gott sei Dank.
So ein Knebelvertrag.
Sein Management den Auftritt hier in der Originalparade erlaubt. Deadline Day ist natürlich auch ein großes Thema. Brian Gruder, hast du schon gesagt, ist der Transfer, der dich jetzt zumindest mal am heutigen Tag am meisten beeindruckt hat. Es hat dich im Sessellift erwischt, ne, mit dieser Nachricht.
Ich war mit Berthold Algenfeld unterwegs.
Ja,
Legendärer Skifahrer aus dem Dingolfinger Raum.
Absolut.
Und hab dann...
Ehemaliger angehender Weltcupsieger, ne? Auch.
Sehr wohlwollend betrachtet.
Ja.
Und dann habe ich kurz natürlich wieder ein Selfie gemacht von uns beiden. Und dann ploppte aber die Meldung von Brian Gruder auf. Das war dann wichtiger als Berthold Algenfeld. Und das hat mich schon tatsächlich überrascht, muss ich sagen, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, wie der da in Brighton war, glaube ich,
ja.
Wie er da funktioniert hat oder eben auch nicht. Und ich finde den ja wirklich einen gnadenlos guten Kicker. Das ist einer der talentiertesten Mittelfeldspieler, die wir im deutschen Fußball haben, meiner Meinung nach, weil er auch die nötige Frechheit im wahrsten Sinne des Wortes hat. Und wenn der einigermaßen funktioniert, angesichts der Probleme im Mittelfeld, Ouedraogo sei da genannt bei Leipzig,
Verletzungsproblem.
Genau. Ja. Da glaube ich, das kann Neudeutsch fitten.
Ja, das kann fitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, das könnte fitten.
Warum glaubst du, dass das ein
Fit ist?
Warum glaubst du denn, dass das ein Fit ist?
Habe ich doch gerade gesagt, weil ich den wirklich, der kann eigentlich alles spielen im Mittelfeld. Den kannst du sogar ein bisschen nach hinten ziehen. Der kann auf der 8 spielen, der kann auf der 10 spielen.
Außen.
Ja, jetzt kommt er, das habe ich heute schon oft gehört, im Umfeld der Sendung. Eigentlich kommt er ja über außen. Hat auch, war es das Management oder was?
Management.
Ich rede doch nicht mehr.
Erinnert euch mal an die Mainzer Zeiten. Der hat wirklich richtig viel Spaß gemacht.
Ja, aber es hat natürlich anderthalb Jahre gegeben bei Brighton & Hove. Albion, wo dieser Club geflogen ist, auf der einen Seite er ein bisschen Verletzungsprobleme hatte, aber auch ein bisschen Probleme mit der britischen Mentalität.
Aber Wolf, das hast du manchmal, dann ist es einfach kein Fit.
Ja, also in dem Fall war es kein Fit. Also deshalb in aller Vorsicht, das ist ein Wechsel, der tatsächlich Sinn machen kann, bei allem, was wir wissen aus seiner Mainzer Zeit. Das sieht top aus. Ich glaube, dass der Weg in den WM-Kader zu weit sein wird. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Und dafür wird er sich auch in Leipzig behaupten müssen, weil sie ihn nicht für die Startformation holen, sondern halt wirklich als sinnvolle Ergänzung und auf die Verletzung von Uedraogo reagieren.
Das Schwierige ist ja, es ist keine Kaufoption bei dieser Leihe mit dabei, ne? Und wenn der jetzt wie der Teufel spielt, dann hast du in der Hinsicht was davon, wenn er denn viele Minuten bekommt, hast du was davon für diese Saison, aber sehr wahrscheinlich nicht perspektivisch.
Ne? Ja, jetzt könnte man ja sagen, jetzt ist auf einmal mein Ohr explodiert. Ist irgendwas geschehen? Ist kaputt. Das Ding ist kaputt, man weiß es nicht.
Deadline Day.
Ja, weil hier einfach viele Mikrofone in dem Studiokomplex im Einsatz. Fällt mir aber auch gut. Hier, kleine Finger weg. Wabba, Beluma, Belab, Bamboo. Ja, hattest du.
Ich fand das schön. Das hat so was. Das war ja erst ja ein Popstar.
Ja.
Riesengroß.
Ja, total. Wunderbar. Wunderbar. Was brauchen wir? Was ist jetzt?
Dein Mikro geht.
Mein Mikro geht, siehst du? Dein Mikro geht. So, das ist nämlich die Arbeit.
Das war aber beim Deadline Day schon so. Egal.
Ja, also ich glaube, dass Leipzig diese Option nicht braucht, weil sie sich den Spieler, wenn sie ihn denn unbedingt haben wollen, dann halt einfach kaufen im Sommer, wenn er funktioniert. Mhm. So, ich sage okay. Das in aller Vorsicht, aber sie sitzen da nicht auf dem Fahrersitz. Das gehört schon zur Wahrheit mit dazu. Ansonsten ist das eigentlich so mit das Spektakulärste, was an diesem letzten Tag passiert ist.
Aus deutscher Sicht auf jeden Fall.
Ja. Ne? So nimmt man die komplette Transferperiode, ist sicher Edin Dzeko derjenige, der fürs meiste aufsieht. Überhaupt Schalke, interessante Transferphase mit Ljubicic zusammen. Ich bin bei Dzeko immer noch hin und her gerissen. Das habe ich vorhin auch in der Sendung gesagt. Hilft er nicht? Es ist kein Showtransfer. Das glaube ich, wissen mittlerweile alle. Aber man hat gegen Bochum, du hast das Spiel gemacht am Wochenende, dann auch gesehen, dass Schalke jetzt nicht wegen ihm plötzlich übers Wasser gehen kann, sondern dass er helfen kann in Situationen, die Woche vorher gegen Kaiserslautern sichtbar, dass er aber, glaube ich, keiner ist, der mit 39 das Klavier trägt, sondern er einer sein kann, der mit 39, mit seiner Erfahrung und mit seiner Klasse Tore erzielen kann, die sonst keiner erzielt in der zweiten Liga. Mhm. So, also einer ist für die letzten 20, 25, 30 Minuten.
Ja, und jetzt in Bochum ist er schon 45 gegangen, ja. Ne, weil in der ersten Halbzeit tatsächlich auch nicht viel geklappt hat. Wobei man da, übrigens ist mir ganz wichtig, immer die Leistung des VfL unter Uwe Rösler nicht unter den Teppich zu kehren. Die spielen guten und auch erfolgreichen Fußball in der zweiten Liga. Zum Thema Dzeko bin ich ganz bei dir. Das ist ein Riesenfußballer mit einer Riesenkarriere. Und du hast Kaiserslautern angesprochen, da macht er den Anschluss. Der ist für ein paar Tore gut. Die Hauptprobleme des FC Schalke 04 wird er nicht lösen. Ja. Die soll er dann Dejan Ljubicic lösen. Ja. Nämlich, dass da vorne auch was hinkommt in das vorderste Angriffsdrittel. Da hat sich Schalke über weite Strecken der Saison schwer getan. Ich kann mich noch gut erinnern an die Anfangsphase der Saison, wo es wirklich teilweise Fußball war, also in Richtung Offensive, den du dir nur ganz schwer angucken konntest. Sie haben immer von einer stabilen, sehr gut funktionierenden Defensive gelebt. Dann wurde das spielerisch besser, die Ergebnisse haben gepasst. Der FC Schalke 04 steht auf Platz 1 der zweiten Liga. Damit steigen die Ansprüche, die Erwartungen. Und dann finde ich es übrigens nur gut und logisch, wenn du diese Transfers machst. Da bin ich übrigens völlig dabei.
Ja.
Ich habe aber vorhin auch schon beim Transfermarkt gesagt,
wo warst du beim Transfermarkt?
Transfer-Update gesagt. Das birgt natürlich auch Risiken, wenn du so eine Statik einer Mannschaft veränderst. Ne? Da kommt ein Dzeko, auf den plötzlich alle gucken. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Das liegt dann nicht zwingend an Edin Dzeko als Persönlichkeit, als Fußballer. Es liegt an dem Gesamtkonstrukt einer Mannschaft. Das kann passieren, das will ich nur sagen. Und bei Ljubicic, dem würde ich einfach ein bisschen Zeit geben. Der ist wirklich in die Wanne gesprungen da jetzt am Wochenende. Ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen in Bochum, muss man ganz deutlich sagen, weder positiv noch negativ. Es macht ja schon das böse Wort von zumindest der Mini-Krise auf Schalke die Runde. 4 Spiele ohne Sieg, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Ich fand, dass sie in Bochum besser gespielt haben als die ersten 6, 7 Spiele offensiv in der Hinrunde. Nur sie haben das Spiel eben verloren mit 0-2. Ich würde trotzdem jetzt nicht schon sagen, boah, jetzt geht das da den Bach runter. Sie sind übrigens immer noch Tabellenführer. Ne?
13 Tore aus dem Spiel heraus. Das ist der drittschwächste Wert in der Liga. Das ist schon.
Nein, also das muss man ja sagen. Das Ding ist, Schalke ist spielerisch auf Kante genäht.
Ja.
Und genauso waren die Spiele und genauso waren die Ergebnisse. Sie werden jetzt nicht mit diesen beiden Transfers alles in den Himmel spielen, ja, oder in Grund und Boden spielen, wie auch immer, sich selbst in den Himmel und die anderen in Grund und Boden. Es ist jetzt die Phase, die wir auch im Rahmen dieser Sendung in Aussicht gestellt haben. Diese Liga ist so eng und es gibt praktisch keine Favoriten, dass du immer mal wieder die Durchstrecke überwinden musst. Wenn du jetzt von 4 Spielen ohne Sieg redest, dann bist du jetzt mittendrin. Kommen sie aus dieser Phase, durch diese Phase durch, überstehen sie das, steigen sie auf. Das ist, aber diese Phase müssen sie halt überstehen. Du hast jetzt im Moment die Situation, klares Commitment der Schalker, jetzt soll es in die erste Liga gehen. Nichts anderes kann man interpretieren nach diesen beiden Transfers. Aber du hast mittlerweile halt mal 5 Mannschaften, im Moment 5 Mannschaften, die um 2,5 Plätze kämpfen. Schalke ist eine von diesen 5 Mannschaften.
Und Schalke könnte jetzt ja vielleicht am Deadline-Day noch das Problem bekommen, dass der Silla-Deal zu platzen droht.
Ja,
und ich meine, das sind ja so 6 Millionen oder sowas, die sie natürlich ganz gut auf der Sparkasse Gelsenkirchen hätten, ne?
Ja.
Wobei, Vorsicht. Vorsicht,
ich mir auch ja, Gelsenkirchen ausgesprochen habe.
Sparkasse Gelsenkirchen und jetzt sitzt du schon in Nesseln. Ne?
Vielleicht woanders.
Muss ich mit dem Management reden, die holen mich da raus.
Aber vielleicht zur Volks- und Raifeisenbank vielleicht ist da. Ja, aber gut, das weiß ich nicht.
Irgendwie sowas. Ja, und nochmal, wenn du vor der Saison irgendeinem Schalker-Fan gesagt hättest, nach 20 Spielen steht ihr mit, 39 Punkten, glaube ich, an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Das hätte aber jeder mit Kusshand genommen. Und genau das, was du sagst, die Begehrlichkeiten sind jetzt geweckt. Ich finde die Transfers auch sinnvoll, auch wenn ich sage, das birgt Gefahren, gerade mit Dzeko. Da ist alles drin, ne? Aber du hast eben so Mannschaften, wo ich dir auch nicht sagen kann, wie konstant wird jetzt in den verbleibenden Spielen Darmstadt, Paderborn, Elversberg, Hannover, ich weiß es nicht.
Die arbeiten ja alle mit Unbekannten.
Ja.
Die Frage ist ja immer nur, wenn es jetzt auf die Zielgerade geht, wie überstehst du Unwägbarkeiten? Ja. Und da geht es natürlich auch um die Nerven. Und auch aus der Sicht, glaube ich, machen Dzeko und Ljubicic Sinn, weil sie halt eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also Edin Dzeko wirft das nicht, also diese Verantwortung wirft ihn nicht aus der Bahn. Dafür hat er einfach schon zu viel gesehen. Und er wollte zu Schalke, also der Erstkontakt ging vom Spieler aus, was ja schon per se ungewöhnlich ist. Also dementsprechend wird er auch in der Teamchemie, glaube ich, nicht so viel verändern.
Ja, ich glaube, Teamchemie war auch falsch ausgedrückt. Vielleicht Statik des Spiels, wenn er dann drin ist. Nochmal, wir haben darüber gesprochen, was Schalke ausgemacht hat. Ich kann es dir nicht begründen. Das vielleicht ist wieder eins meiner berühmt-berüchtigten Bauchgefühle. Bisschen durch diese zweite Halbzeit in Bochum bedingt. Lass uns abwarten. Ich meine, die Woche vorher macht er den ganz wichtigen Anschluss in der 87. Also von daher.
Das ist doch auch normal. Also stellt euch mal vor, jetzt Johannes B. Kerner sitzt jetzt da in der Mitte. Da wird die Statik eures Gesprächs ja auch komplett verändern. Und wenn dann so einer wie Dzeko kommt, dann verändert das in der spielerischen Statik was und auch in der Kabine.
Ja, aber jetzt ein gewagter Vergleich.
Hat dir das dein Management vorhin aufgeschrieben?
Was ist denn heute los mit dir? Ja, Wahnsinn. Ja, also Schalke, zweite Liga ist spannend. Jeden Freitagabend, jeden Samstagmittag, jeden Sonntagmittag, alle Spiele hier bei Sky. Das ist in der Konferenz, in der Originalkonferenz, samstags und sonntags. Das ist wirklich immer richtig geil, muss man sagen. Es ist einfach eine sauspannende Liga. Guck auch mal nach unten, was da ein Gekuschel und Gerangel ist.
Die große Arminia hat da echt Probleme. Aber Topspiel am Samstag, Darmstadt gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern hat sich so ein bisschen verabschiedet, aber Darmstadt ist am Kratzen.
Ja, Darmstadt ist voll bei der Marie. Und Kaiserslautern, ehrlicherweise, das sind 2-3 Siege, sind die auch dabei.
Ja.
Und das sind so 6-Punkte-Dinger.
Ja.
Guck ich. Weil sie jetzt gegen Elversberg.
Und wisst ihr, warum ich Pretalien verletzt jetzt Pretalien? Wieder? Das tut denen richtig
aber
weh.
Aber die haben jetzt ja Berisha geholt.
Ja, aber der ist auch oft verletzt.
Ob der dann noch laufen kann, genau. Ja. Aber deswegen liebe ich die Glanzparade. Wir haben heute in der Redaktionssitzung, wir haben ja so 17, 18 Redakteure am Start, drüber gesprochen, wie wir starten wollen. Da haben wir gesagt, Horst Steffen könnte ein Thema sein, Riera könnte ein Thema sein. Aber wir fangen an mit dem Deadline Day und dann sind wir sofort wieder bei Schalke.
Gut. Ja, oder bei Johannes B. Kerner.
Was sind die Übergänge? Ja.
Horst Steffen möchtest du jetzt machen, oder?
Ja.
Da lasse ich Wolf den Vortritt. Wir sind uns, glaube ich, alle drei einig. Das ist echt unglücklich für Horst Steffen gelaufen. So möchte ich das umschreiben.
Ja, also ich bin der Meinung, es hatte selten ein Trainer so wenig Verantwortung für eine sportliche Situation wie Horst Steffen für die von Werder Bremen. Das ist ein nachgewiesenermaßen hervorragender Trainer, der mit einem Kader zusammenarbeiten musste, der absolut auf Kante genäht war, wo alle gedacht haben, ey, Boniface, das ist jetzt, also wenn Boniface natürlich funktioniert, so geiler Heiler, der wird es schon schaffen. Der ist aber quasi ausgefallen, komplett. Und dann haben die keinen Stürmer und sie haben viele Verletzte und sie haben einen Kader, der jetzt auf mich nicht harmonisch zusammengestellt wirkt, sondern da gab es auf letzter Rille dann noch Bewegungen und die sind immer noch dabei, sich zu finden. Und dann wird er, nachdem die kurz vor Schluss gegen Gladbach noch den Ausgleich erzielen, wird er entlassen. Ich kann das, also die Reaktion auf 10 Spiele in Folge ohne Sieg kann ich schon nachvollziehen. Aber wer da ein bisschen genauer hinguckt, der muss feststellen, also Trainerverantwortung sehe ich da also als ganz, ganz klitzekleinen Bestand.
Genau wie du es sagst. Also das muss ja ans Management gehen, wenn du sagst, du hast ein bisschen Kohle.
An dein Management vielleicht.
Das Management. Ja, wenn du sagst, du hast als Werder Bremen nicht so viel Geld auf dem Konto und dann holst du für 10 Millionen Bangula. Und der Rest sind irgendwelche Laien, wo du noch nicht mal weißt, ob du noch leihen darfst und sowas. Aber die haben für einen Spieler alles bezahlt, was sie auf dem Tablett haben. Ja, und dann spielt er teilweise nicht. Jetzt am Wochenende hat er mal gespielt, aber das ist doch eine falsche Herangehensweise.
Ja, wir können ja weiter zurückgehen, ne? Wie das auseinandergegangen ist. Ole Werner, Werder Bremen, vielleicht kommen wir dann schon so ein bisschen in den Bereich, dass eben jetzt Horst Steffen einfach mit dem umgehen musste, was Ole Werner nicht mehr wollte, mit diesen Möglichkeiten zu arbeiten. Ich glaube, dass man da schon ein bisschen was erkennen kann. Was mich halt tatsächlich überrascht, wenn ich eine Sache erwähnen darf, die mich gewundert hat bei Werder Bremen, klar, das sind jetzt auch erst 20 Spiele, aber so diesen Horst-Steffen-Fußball, den man, ich weiß, kann es nicht 1-1 übertragen, Elversberg-Bremen, aber so eine, was sagt man heute mal, Handschrift, habe ich nicht gesehen. Aber das ist eben auch schwierig, wenn du so viele verletzt hast, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, ne, wenn du vielleicht wirklich erst erkennst, wenn du mit dem Kader arbeitest, vielleicht ist das für diese Art Fußball, die er gerne spielt, ist es gar nicht der Kader. Da bin ich jetzt wirklich nicht dicht genug dran, aber ich sehe nicht diese Leichtigkeit, ich sehe nicht dieses Spielerische, das ist in der Bundesliga auch schwieriger als in der, wobei, ist das wirklich schwieriger als in der zweiten Liga? Wahrscheinlich nicht. In der zweiten Liga ist das ganz
teilweise schwierig. Teilweise hast du es ja gesehen, du hast ja auch mal einen Flutlichtfreitag gemacht. Ich finde auch zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund, wo sie einfach ein super Spiel machen. Und da fand ich, hat man schon von Steffen ein bisschen erkannt, dass er hintenrum aufbauen lässt, kurz vor Spiel. Aber vorne, also da hätten wir drei uns ja auch hinstellen können. Ja. Also sie sind ja nicht ins letzte Drittel gekommen.
Ich bin bei Wolf. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie da warten in Bremen. Das passt nicht gerade, dass man da sagt, nein, Ende.
Es passt eigentlich auch nicht zu Werder Bremen. Hm. Also dann sofort zu reagieren. Und möglicherweise ist das auch der springende Punkt, weil sie in den Abstiegs- oder fast Abstiegsjahren, wenn du dich an Kohfeldt und so weiter erinnerst, eigentlich länger gewartet haben als üblich. Also, dass diese Ängste
vielleicht
dann noch irgendwo an der Weser wabern.
Ich meine, du hast auf der anderen Seite Vox Populi. Ne, wenn du dir das anhörst, was von den Fans teilweise jetzt so dann an Stimmen eingefangen wurde, das ist ja klar, die sind enttäuscht, die sagen dann, was ist das eigentlich, was wir da spielen? Aber nochmal, da muss man einfach mal über die eigenen Ansprüche auch nachdenken.
Ja.
Was gibt diese Mannschaft, wie gesagt, unter Inbezugnahme aller Faktoren, also eben auch Verletzungspech etc., was gibt diese Mannschaft wirklich her? Und ich hätte immer noch gedacht, ja, 10 Spiele ohne Sieg, das ist schon bitter, aber ich hätte immer noch gedacht, der kriegt die Kurve. Vielleicht eins noch, diese Boniface-Geschichte. Da habe ich zum Beispiel totales Verständnis für. Das ist ein Ding, das machst du und du weißt genau, entweder da geht nichts,
ja,
oder das ist der Hammer, weil er doch mit seinem Knie zurechtkommt, weil er doch zündet. Und ich weiß noch, wir hatten einen Flutlichtfreitag, Timo, da waren wir in Bremen und da hat er zumindest in der ersten Halbzeit tatsächlich angedeutet, dass das könnte funktionieren. Ich glaube, es war die einzige Halbzeit
in dieser Saison. Aber es war ein Zock.
Ja.
Es war von vornherein ein Zock. Navigator, ja. Selbes Thema.
Ja, das kann komplett nach hinten losgehen, ist es jetzt. Aber da habe ich Verständnis für. Weil was das wird Bremen gefeiert, ja, wenn das funktioniert? Genau. Macht der 10 Hütten, ja, sagen alle,
warum
boah, die
ist
sind
da nicht,
schlau.
Warum ist da nicht ein anderer drauf, genau, gekommen? Ja gut, also absolut. Aber es musste halt funktionieren.
Ja.
Also weil sie diesen Mittelstürmer,
ja,
diesen Typ Mittelstürmer brauchen sie. Weil sie einen brauchen, der einfach so 10, 12 garantiert,
ja,
in der Saison. Und damit den Abstiegskampf raushält aus Bremen. Und in den letzten Jahren, weil du vorhin Ole Werner gesagt hast, hat Werder eigentlich über die gegebene Qualität performt.
Ja.
Also die waren ja im letzten Jahr, waren die ja mal dran, dass du dachtest, naja, wenn sie jetzt noch 2 gewinnen, dann geht's ja um Europa. Ne? Mhm. Mhm. Also das war schon oberer Rand. Und vielleicht hat Ole Werner dann auch ein Stück weit die unangenehme Wahrheit ausgesprochen. Also wenn wir uns jetzt noch weiterentwickeln wollen, dann müssen wir richtig investieren. Und die Bremer sagen, greifen nackt mal in die Tasche, ich hab nichts.
Ja.
Und dann musst du halt, ist halt einfach ganz viel Improvisation mit allem, was dazukommt. Boniface funktioniert nicht, Transfers funktionieren nicht, Verletzungen etc. etc.
Hast du noch so kleine Nebenkriegsschauplätze wie Bittencourt?
Genau.
Der vergangene Saison einfach, kann ein Unterschiedsspieler für Werder sein.
Ja.
Und der ist jetzt außen vor.
Und dann hast du halt wirklich den Trainer als Notstandsverwalter und dann wird's eng.
Ja.
Aber wer wird denn dann der Nachfolger des Notstandsverwalters?
Ja, also es wird irgendwas, Henriksen, Svensson, ich habe irgendwo sogar auf die guten alten Zeiten, Thomas Schaaf.
Ach, nee, das macht er nicht.
Was ich habe ja gelesen, also Clemens Fritz,
ja,
dann hatten wir Ole Werner, Horst Steffen, 3 Leute, 6 Vornamen, Tim Walter, wieder 2 Vornamen. Das ist natürlich klar.
Da sag ich jetzt gar nichts zu.
Herr Ober, wir zahlen dann auch.
Sag mal.
Habe ich gelesen.
Also das ist selten.
Aber der Vorname.
Ich bin jetzt wirklich sprachlos. Ich weiß ganz ernst.
Ja, ich habe auch nur die beiden Bos gelesen. Kann ich eher, Bo Svensson sehe ich eher als Bo Henriksen. Wahrscheinlich werden vielleicht auch ein paar
Leute... Stell dir vor, Bo Henriksen tanzt,
ja, okay,
tanzt durchs Weserstadion. Der muss ja auch nicht,
ist nicht so weiter Weg.
Muss ja nicht so weit gehen wie in Mainz, ah, ja, sondern kommt einfach aus dem Gang raus, biegt rechts ab und steht da.
Ich weiß, dass es ironisch gemeint ist, aber ich bin kein Freund davon, solche Dinge von Club zu Club mitzunehmen und zu wiederholen.
Ja, aber so ist er ja, das macht er ja. Also das macht er ja einfach, unabhängig von welchem Club.
Aber glaubst du, das passt zu Werder Bremen?
Glaube ich nicht auch.
Was zu beweisen wäre.
Ja.
Also die Kurve findet sich ja gut. Weißt du, was das für ein Club ist? Weißt du, was das für ein Stadion ist? Ey, das Weserstadion unter Flutlicht ist magisch.
Vielleicht hat Christian Streicher noch 15 Jahre Zeit.
Also da habe ich tatsächlich gar keine Idee, wer das auch macht. Das kommt ja auch noch dazu. Ist ja nicht nur so, dass der Club möchte, muss ja auch ein Trainer das machen wollen. Das ist eine ganz schwierige Situation da. Und wer sich das zutraut und sich da eventuell auch dran verbrennt, keine Ahnung. Aber wir haben ja gelernt, wahrscheinlich Tim Walter, weil ist ja zwei Vornamen.
Ist ja logisch.
Ja, Tim Walter wäre aber auch so einer. Ist auch einer, der die Mannschaft wecken kann. So von seinen Fähigkeiten her, der auch so einen Club wecken kann. Ich weiß nicht, ob der Stil, den er spielen lassen würde, nee, ob der so zu richtig. Der aktuellen Situation nee. Passt.
Nein.
Nee. Weil er halt spielen will. Also es ist halt ein durchaus risikobehafteter Stil.
Ja. Was ist mit Thomas Wagners Freund Sandro Wagner?
Ich glaube nicht, dass Sandro das machen würde, tatsächlich, zu diesem Zeitpunkt.
Aber das ist wirklich eine schwierige Aufgabe jetzt. Also Bremen ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Es ist nicht aussichtslos. Also du kannst das schon in zwei, drei Kniffen. Mir wäre in dem Zusammenhang wieder Urs Fischer eingefallen, aber der ist vom Markt.
Ja,
also ein Stoiker, der einfach ganz genau analysiert und einfach seinen Weg geht und...
Weißt ja, du? Aber das so. Funktioniert nicht. Den lassen die Mainzer nicht gehen.
So. Nein, ja. Natürlich nicht. Also, aber das wäre, also diese Figur ja. Brauchst.
Bin ich bei dir.
Und damit habt ihr die natürliche Überleitung gemacht zum Schmidtchen der Woche.
Jetzt pass auf. Ja.
Schmidtchen der Woche.
Das wusste ich gar nicht mehr.
Also vor allem auch angesichts des Hintergrunds da bei Urs Fischer hätte ich jetzt mit Johannes B. Kerner gerechnet.
Ja, der ist auch in der Mitte von euch.
Johannes, lieber Freund auch dieser Sendung.
Da bin ich bei dir.
So machen wir das ja. Wenn einer seine Person vorstellt, dann redet erstmal der andere. Genau.
Ach so, entschuldige also. Bitte. Team, ja, dein Management hat dich
Junge,
aber
Junge, ganz Junge, 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 Junge. Schwan, du. Gib ruhig mal Kontra, wenn der Buschmann was macht.
Urs Fischer. So buschierst du. Nein, ich hatte vergangene Woche schon einen Mainzer mit Nadim Amiri, aber der hat jetzt in Leipzig gewonnen und nicht so ein Arbeitssieg oder dreckig, sondern die haben da richtig guten Fußball gespielt. Der ist in der Urs-Fischer-Tabelle ist der auf Platz 5. Mainz spielt einen viel zu guten Fußball, dass sie da unten noch Probleme mit bekommen, glaube ich. Der holt die da raus und ist dabei so herrlich sympathisch. Wir hatten ihn im Interview. Also Urs Fischer, guter Mann. Ihre Rede.
Ja, Gnade der frühen Geburt auch so ein bisschen. Ne? Der ist einfach entspannt. Ne? Das ist,
und er ist ein Schweizer.
Ja, also ich bin da aber ganz bei dir. Ich habe das relativ früh auch schon gesagt nach der Verpflichtung, dass ich glaube, dass Mainz da unten rauskommt. Ich glaube, da waren wir uns auch alle einig, ja. Dass wir da guter Dinge waren. Jetzt wird jeder sagen, jetzt gucken wir auf die Tabelle, die sind immer noch unten drin. Und Werder hat einen Punkt mehr und ihr sprecht von den Schwierigkeiten bei Werder Bremen, aber dieser... Weißt du, das haben wir nicht ganz so oft in dieser Saison bisher gehabt, wenn Trainerwechsel da waren. Da ist es tatsächlich, man kann schon fast von nachhaltig sprechen, wirklich dieser Turnaround bei Mainz. Und zwar deutlich erkennbar. Und das ist logischerweise mit dem Mann in Verbindung zu bringen. Der hat die komplett wieder auf Kurs gebracht. Ich glaube wirklich, dass die am Ende einen relativ guten Abstand auf die Abstiegsplätze haben werden.
Ich war da beim Euroleague-Spiel gegen Samsungspor. Da war er gerade relativ frisch im Amt. Die gewinnen furztrocken 2-0 und du hast dir gedacht, warum haben die eigentlich mit dem Abstiegskampf zu tun? Und ich habe mit ein paar Mainzern gesprochen und sage, das Einzige, was passieren wird, ist, ihr werdet euch so in einem halben, dreiviertel Jahr mal wundern, was hier plötzlich für ein Fußball gespielt wird. Aber mit dem Abstiegskampf werdet ihr nichts zu tun haben. Und jetzt haben sie es ja auch geschafft, sich den Februar freizuhalten, weil sie sich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert haben in der Conference League. Und das war so klar auch, im Februar beenden sie das Thema Abstiegskampf, so dann spielen sie noch ein bisschen Conference League und spielen wunderbar die Saison zu Ende.
Ja.
Ohne dass es, und landen wahrscheinlich am Ende auf Platz 10 oder 11 oder 12 oder so.
Also ein sehr guter Schmidtchen der Woche.
Ist wirklich sehr, sehr gut, also ein absolut gelungener Schmidtchen der Woche. Urs Fischer, jetzt haben wir immer noch keinen Trainer für Werder Bremen. Aber Urs Fischer macht es gut.
Es passt.
Ja.
Ja, muss man auch mal mitnehmen dann.
Das wird eine wirklich...
Ich habe noch wen mitgebracht.
Da ist er.
Der ruft gleich noch an. Der ruft gleich an. Mach Telefon an, da bin ich gespannt. Dann hol mir ihn rein. Dann kannst du nämlich zusehen, wie du weiterkommst.
Ja. Heute ist er echt auf Krawall gebürstet.
Ja. Oder haben die das gleiche Management? Man weiß es nicht.
Denkbar ist das.
Ja, das ist alles denkbar.
Sollen wir noch mal kurz in die Community gucken?
Ja, ob es da Vorschläge gibt.
Vielleicht für Werder-Trainer?
Für einen Werder-Trainer.
Ja, Wolfgang Wolf, Zweitnamenprinzip.
Daniel Thun.
Daniel Thun kam ein paar Mal.
Okay.
Oh, guck mal, Ralf Hasenhüttl finde ich auch nicht von Mitch Donner so verkehrt.
War Otto Rehagel, ja.
Mhm.
Ja, das. Friedhelm. Ja, Friedhelm Funkel.
Ja, Fritz hat doch sogar gesagt, dass es eher Richtung Feuerwehr geht.
Dieter Hecking. Winfried Schäfer lese ich. Felix ja. Magath.
Hm. Daniel Thun finde ich gar nicht so einen schlechten Call. Das könnte ein Fit
ja,
sein.
Ja, weißt du, was ich einen guten Call finde, weil ich es hier gerade lese? Wer hat das hier? Tschickel. Eiche. Christian Eichner.
Oh.
Also der kostet natürlich Ablöse.
Ja, da kannst du.
Es ist, ich bleib dabei, es ist gefährlich. Also deshalb ist der Move, ja? ist der Move in Richtung Feuerwehrmann bis zum Saisonende vielleicht gar nicht so schlecht, um dann vielleicht mit Eichner was aufzubauen.
Oh oh.
Was ist jetzt hier, mir ist irgendwas runtergefallen.
Der Stift.
Der Stift ist
vielleicht der richtige Moment, um eine kurze Pause zu machen, Timo?
Ja, wir haben noch den hier Buschmann der Woche, wir haben noch den Fuß der Woche, wir müssen noch über das Topspiel reden. Es gibt noch allerhand.
Ja,
wir haben auch noch nicht über den neuen Frankfurter Trainer gesprochen, der kommt ja auch noch.
Ist ja auch erst Halbzeit.
Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Kuckuck, zweite Hälfte. Gute Albert, könnte man sagen. Wir haben einen neuen Trainer in Frankfurt.
Kann ich,
und, Buschi?
Ja, war ich wirklich komplett blank.
Ja.
Ich kannte ihn auch als Spieler. Also da hat er mir was gesagt. Wirklich ein... Also der, zur Blütezeit.
Ich kannte ihn schon als Spieler nicht. Nein, was soll ich euch sagen?
Die Blütezeit der Spanier. Ich habe heute den Podcast von Thomas Wagner gehört und fühlte mich erinnert an alte Zeiten. Der stand zwischen 2007 und 2009 zwischen 15 und 20 Mal für die spanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Und pass auf, in der Zeit, da ging es gerade richtig los mit dem ganz geilen Fußball. Also das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal als Spieler. So. Als Trainer null, wusste ich gar nichts. Dann habe ich natürlich in der Vorbereitung auf diese Sendung, genau, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe dann auch mitgekriegt, der hatte jetzt noch Sonntag das Spitzenspiel in Slowenien mit Celje in Maribor 3-3 gespielt. Kurz vor Schluss noch das Unentschieden kassiert, aber weiterhin Tabellenführer in Slowenien, sieht ganz nach Meisterschaft aus. Also ist er da offensichtlich auch ein ganz guter. Ja, dass er da die Meisterschaft holt, war auch, glaube ich, schon mal im Conference League Viertelfinale
gegen Florenz, ja.
So, hätte fast Florenz rausgehauen.
Ja. Guck mal, weiß er nämlich doch.
So, also, ja, gut, natürlich, wie gesagt, das ist eine Intensivvorbereitung.
Wir haben vorher schon gesagt, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Nein, das ist ganz einfach so, natürlich, wenn du so eine Liftfahrt mit Bertolt Algenfeld, da hast du Zeit, da kannst du eine Recherche betreiben für die Glanzparade am Abend.
Ja.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du mich jetzt fragst, was lässt der für einen Fußball spielen, wie ist der als Trainer, Nope. Dafür haben wir dann Wolf.
Und ich glaube, so geht es 99% der Menschen. Ja. Oder sagen wir 99,9% der Menschen. Mhm. Weil sie zu dem Spieler vielleicht ein bisschen was sagen können, dass die, also hier so drei oben, drei unten auf der Schulter, glaube ich, alles in Ordnung. Aber zu dem Trainer sind alle blank. Und trotzdem sind die Reaktionen ja entweder so oder so. Die einen sagen, was wollen wir denn mit so einem unerfahrenen Trainer? Er kommt jetzt aus Celje. Also was hat er denn sonst noch in seiner Vita? Wir sind ja Eintracht Frankfurt. Und auf der anderen Seite ist genau der richtige Mann. So einen brauchen wir. Ja, was der, wisst ihr überhaupt, was der bei Celje für einen Fußball gespielt hat? Sensationell. Manchmal habe ich so das Gefühl, dadurch, dass es mit Xabi Alonso so gut funktioniert hat, es gibt so einen Trend, so in Richtung junge spanische Trainer, relativ erfolgreiche Vita als Spieler, das könnte funktionieren. Wir hatten das mal bei japanischen Fußballern, als es mit Shinji Kagawa so aufgegangen ist bei Borussia Dortmund, kamen danach ganz viele Japaner in die Fußball-Bundesliga und die funktionierten mal besser, mal weniger gut. Die fußballerische Ausbildung, da bin ich völlig bei dir, ist spanisch und damit höchst wertvoll. Was er als Trainer kann, müssen wir sehen. Und die Situation bei Eintracht Frankfurt ist nicht leicht. Also es ist nicht so, Hand draufhalten und dann funktioniert's.
Nee, mich hat vor allem das Ergebnis da in Maribor stutzig gemacht. 3-3, da kriegen sie Pickel in Frankfurt, wenn sie 3-3
hören. Drei Gegentore, damit passt er nach Frankfurt. Auch so könnte man ja argumentieren. Nein, aber das muss man sehen, das muss man abwarten, inwieweit dann auch so ein Trainer dann so eine Handschrift, und die würde er ja mitbringen, also weil aufgrund der ist er ja geholt worden. Jetzt nicht aufgrund der sportlichen Erfolge mit Celje.
Nee, ich denke auch. Kötzschi ist ja so ein Trüffelschwein. Ne, das muss man ja sagen, dass bei Spielern gelingt ihm das. Und ich hoffe jetzt nur, dass er sich nicht gedacht hat, jetzt mache ich auch mal was ganz Besonderes bei Trainern. Aber so schätze ich ihn auch nicht ein. Der wird sich schon dabei was denken.
Der hat den länger verfolgt. Plätti hatte ja gesagt, dass er sozusagen der Schattentrainer von Topmöller damals schon war. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung für die vergangene Sendung mir ein bisschen sein Instagram, ein paar Videos angeguckt. Habt ihr mal eine Ansprache von ihm gesehen? Das ist Wahnsinn, ne? Also der hat da Sachen in den Augen und wie der mit seinen Spielern spricht.
Wie hat er in Slowenien gesprochen? Englisch?
Englisch, ja. Und Cousin von Arteta ist ja sein Co-Trainer, hat viel mit Guardiola und Arteta zusammen. Natürlich, dann drehen natürlich die Fans wieder durch und sagen, okay, der spielt jetzt so einen Fußball. Das muss man schauen.
Ja.
Aber ich denke, an Frankfurts Stelle kannst du es jetzt genau machen. Weil du hast in dieser Saison eigentlich nichts mehr zu verlieren. Es kann nur noch besser werden.
Da bin ich gar nicht bei dir.
Das ist okay, das können wir diskutieren.
Eintracht Frankfurt kann eine Menge...
Auf, das Management ist in Alarmbereitschaft.
Kann eine Menge verlieren. Weil wenn Eintracht Frankfurt am Ende dieser Saison, ich sage jetzt noch nicht mal unten reinrutscht, aber wenn die am Ende 11., 12. werden, gar keinen internationalen Fußball nächstes Jahr haben, nach den vergangenen Jahren, dann ist das eine Menge, die sie verloren haben. Oder?
Da würde ich dagegen setzen. Die sind auf Platz 8 und haben 8 Punkte Rückstand auf Platz 6. Natürlich können wir gucken, ob wir vielleicht noch den 5. Champions-League-Platz und sowas bekommen. Aber gerade in der Situation bringt es dann doch was, zu sagen, hey, komm, nochmal alles auf Null und wir greifen nochmal an. Weil natürlich können sie was verlieren. Vielleicht ist das nicht gut ausgedrückt von mir. Aber ich glaube, die Situation gibt es her, dass sie eher nach oben kommen.
Die Frage ist, wie sind denn die Ansprüche in Frankfurt überhaupt?
Und wie, also international und, wollen die schon.
Du musst ja international spielen.
Und wie realistisch sind die Ansprüche? Also ist es jetzt im Moment schon so, würde es im Moment Applaus geben, wenn du als Sechster in die Euroleague gehst?
Nee, aber das ist real. Wenn überhaupt, ist das realistisch. Mehr, also Champions League Plätze, so wie in der Vorsaison, das sind wie viel? 12 Punkte? Oder wie
das
viel?
Sind 12 Punkte, so. Genau.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Und so die Frage, wie realistisch sind welche Ansprüche? Also auch da muss man immer fair bleiben. Man muss einfach sagen, auch gerade offensiv, Burkhardt fällt lange aus. Ja. Dann holen sie mit Ebnu Talib jemanden, der direkt zündet im ersten Spiel, verletzt sich auch. Das ist schon alles schwierig, aber kurioserweise liegen ja die Probleme bei Eintracht Frankfurt ehrlich gesagt eher hinten in der Defensive, jetzt vor allem in diesem Jahr. Die gesamte Saison über. Aber das ist ja im Kern ist das eine Mannschaft, die uns in der vergangenen Saison schon begeistert hat. Also das wollen wir mal nicht vergessen.
Fraglos.
Und von daher finde ich, muss der Anspruch internationales Geschäft sein.
Ja.
Champions League halte ich für sehr, sehr schwer bis gar nicht machbar. Aber Stichwort, die haben nichts mehr zu verlieren. Wie gehen die aus der Saison raus, wenn sie mit einem neuen Trainer dann am Ende auf Platz 12 in der Bundesliga landen. Also da, da wird es aber unruhig.
Starten jetzt auf 8, schauen wir mal.
Ja, aber wenn wir uns an die Anfänge von Xabi Alonso erinnern, da ging es auch erst tief in die Hocke, bevor es hoch hinausging. Das war auch keine einfache Situation am Anfang. Und das war nicht der Fußball, der sich dann daraus, also das war die Raupe. Und dann kam der wunderschöne Schmetterling, kam dann, weiß ich nicht, ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später.
Wie steht er denn dazu, dass die sich doch relativ lange Zeit gelassen haben? 3 Ligaspiele, 2 internationale Spiele.
Quasi weggegeben.
Das hat 3 Niederlagen in der Bundesliga, das aus international.
In der Champions League war es ja schon recht dunkel, sagen wir mal.
Ja, sehr dunkel.
Genau, und dann wurde es ja, dann haben die es auch komisch am Freitagabend verkündet. Ich glaube, dass diese Geschichte mit dem Spiel gegen Maribor sehr wichtig war. Für ihn nochmal.
Das ist die Sichtweise für ihn und vor allem für Celje. Die sind ja der abgebende Verein, also die haben da ja auch ein Wörtchen mitzureden. Ja. Ne? Also.
Exakt. Und aus Frankfurter Sicht, so ein Heimspiel gegen Leverkusen?
Ja, also ich finde das so schade, weil Eintracht wie der VfB Stuttgart, so das sind so die beiden Clubs in den letzten 2-3 Jahren, die mir so unfassbar viel Spaß gemacht haben. Ja. Also über weite Strecken so geilen Fußball gespielt. Ja. Also unterhaltsam, fand ich eigentlich immer gut. Deshalb tut mir das ja auch um Dino Topmöller so leid und die Entwicklung in Frankfurt jetzt. Ich hoffe, dass sie da Turnaround,
das wieder in die andere Richtung. Das musst du fitten.
Das ist fittet, ne? Das muss halt fitten. Dann.
Das musst du gucken. Das mal fitten. So, hast du auch noch was mitgebracht?
Ich habe was?
Was mitgebracht? Einen der Woche oder sowas? Oder?
Ich was mitgebracht. Ah ja, wir waren beim Topspiel, ne? Hast du gesehen?
Ja. Ich habe es mir komplett gegeben.
Das war mal wieder ein Topspiel HSV gegen Bayern, so nach alter Väter Sitte, wie man sich's vorstellt.
Ja, ich war ja persönlich also beleidigt beim Anschauen.
Wie man sich's wünscht. Ja,
weil ich diesen HSV eine Woche vorher auf St. Pauli.
Das war ein anderer. Das waren die Zwillingsbrüder.
Das hatte nichts miteinander zu tun, aber ist eben auch anders, ne? Wenn du gegen die Bayern spielst, Spiel des Jahrzehnts für den HSV. Die Bayern spielen ganz anderen Fußball überraschenderweise als St. Pauli. Aber dass der HSV so dagegen halten kann, Chapeau.
Das hast du ja häufig, dass es für den Bayern-Gegner das Spiel des Jahrzehnts ist. Dass sie aber auch das Spiel des Jahrzehnts machen in diesen 90 Minuten, ist besonders.
Chapeau.
Deshalb dieser Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Der Zauberer, er hat es gesagt, unter widrigsten Bedingungen, Promillepferdchen, Dompe, die Ereignisse um Stefan Kunz, viele Verletzte, keinen wirklichen Mittelstürmer so zur Verfügung, der fittet im Moment. Aber Merlin Polzin hat sämtlichen Widrigkeiten getrotzt und da eine Truppe hingestellt, die zum Äußersten bereit war und genau das abgeliefert hat. Das war ja durchaus ein verdienter Punkt. Also es kommt ja noch mit dazu, wenn statt Davis da einer Richtung Grundlinie läuft, der nicht die 100 Meter unter 6 Sekunden läuft, dann können sie es auch noch gewinnen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass auch die Bayern noch 2 Aluminiumtreffer hatten. Also das kann in die und die Richtung fallen. Ich finde, dass das mit einem 2-2 ist das Spiel ordentlich bewertet. Und die Bayern waren mal wieder im Kampfmodus in der Folge. Was den Schiedsrichter betrifft, was Schiedsrichterentscheidungen betrifft. Ich habe deshalb heute extra meinem Kicker gelesen, wie es da analysiert wurde. Mhm. Und da wurde es so analysiert, dass viele Entscheidungen zu Ungunsten des HSV gefallen sein. Weil wir waren uns da oben eigentlich einig, es gab keine gravierenden Fehlentscheidungen. Also es war ein schwieriges Spiel für den Schiedsrichter, viele 50-50 Entscheidungen, große und hohe Emotionalität, dass die Hamburger hinten raus sich dann mal, oder anders, dass gar mancher HSV-Spieler hinten raus mal länger liegen geblieben ist als unbedingt notwendig. Das ist halt so, wenn ein Underdog einen Punkt über die Ziellinie retten will, das ist durchaus handelsüblich, das kann einem gefallen oder eben nicht gefallen. Aber es war jetzt kein Spiel, das durch den Schiedsrichter wirklich maßgeblich beeinflusst wurde. Also du nickst und sagst, das siehst es offensichtlich genauso. Ja. Timo hat es logischerweise auch gesehen, die komplette Übertragung, XXL. Toll.
dass er sich die Zeit genommen hat. Schön. Und das Management hat es geguckt und die waren auch der
die
Meinung,
zusammengefasst, ja,
dass das eigentlich dem Schiedsrichter nichts anzuhängen ist. Deshalb, was Merlin Polzin gerade mit diesem recht trostlosen 0:0 im Derby aus der Vorwoche nach dieser ereignisreichen Woche da am Samstag auf den Platz gestellt hat, Chapeau.
Nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat, also du hast die Bayern im Kampfmodus. Ich war so ein bisschen irritiert. Ich nehme jetzt mal exemplarisch, weil er sonst über jeden Zweifel erhaben
Gesundheit.
Ist. Harry Kane, gefühlt nach jeder Situation hat er sich beschwert. Übrigens auch nach Situationen, wo er sich wirklich eigentlich überhaupt nicht beschweren durfte, wo er eher Glück gehabt hat, dass er nicht intensiver bestraft wurde. Das ist mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Haben die Bayern und vor allem auch Harry Kane im Speziellen überhaupt nicht nötig. Da bin ich bei Lothar, der hat sich auch ordentlich echauffiert darüber. Das hab ich nicht verstanden. Also hat sich da wirklich über Aktionen aufgeregt, wo er da die Sohle draufgehalten hat und solche Geschichten. Das finde ich ja beim Fußball sowieso oft so bescheiden. Ja? Hm? Ich fange jetzt nicht an, da sollen sie mal bei den Handballern gucken, aber jetzt habe ich es gesagt.
Ja. Es war einfach ein emotionales Spiel. Es war emotional aufgeladen. Es hat die Bayern irgendwie getriggert, weil sie möglicherweise auch nicht mit dem Widerstand gerechnet haben. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, es hat mal eine Zeit gegeben, da haben die Bayern eigentlich durchgehend nach dem Spiel immer wieder über den Schiedsrichter diskutiert. So, und da war das so, da wirkte das so, als sei das fast so ein bisschen Teil des Plans.
Es kommt aber nicht um die Ecke, die Bayern wackeln.
Nein. Als Teil des Plans, den Schiedsrichter mitzunehmen oder ein Stück weit auf die Seite zu ziehen, weil das gab es so lange nicht.
Mhm. Also Harry Kane, ist mir wirklich aufgefallen, weil ich den so gar nicht auf der Festplatte hatte. Das war, fand ich ganz, ganz extrem. Vielleicht auch.
Ich habe den so noch nie gesehen.
So, genau. Ach, richtig. Und Lothar hat sich ja auch extrem echauffiert. Der war ja quasi auf 360.
Ja.
Gut.
Ja, das war gut. Gut. Ne? Das war gut. So, wie sagt man? 360?
Nee, 180.
Ja, warte, 180. Aber von mir aus auch für dich auch 360. Ja.
Aber das hieß, ich habe euch tatsächlich auch zugehört.
Ne? Ja. Ich auch. Ja. Die Schiedsrichterleistung des Nachmittags, da können wir ja wieder schon ein bisschen Teasing machen, dass bald der Knut mal vorbeikommt. Das war natürlich teilweise Wahnsinn. Da waren 11 Meter dabei.
Aber habt ihr die unterschiedlichen Bewertungen von Emanuel Gräfe und Mats Hummels zum Elfmeter Augsburg gegen St. Pauli, Elfmeter für St. Pauli, habt ihr das gelesen? Der Gräfe sagt, glasklar, Elfmeter.
International sei das so, glasklar,
so,
genau.
International glasklar. Und der Mats Hummels sagt, wenn wir so weiter pfeifen, machen wir den Fußball kaputt. Das ist schon ganz spannend. Ne? Das zeigt übrigens auch die entwickelte Orientierungslosigkeit. Ja. Ich habe das ja hier schon mal erzählt. Ich finde das in vielen Bereichen auch extrem schwierig. Wann ist es ein ahnungswürdiges Handspiel und damit Handelfmeter? Ich finde das extrem schwierig und tue mich auch echt schwer damit, da Aussagen zu einzelnen Situationen zu treffen, weil dann sitzen sie wieder zu Hause und sagen, der Blinde hat gar keine Ahnung.
Ja, aber man kann ja sogar weggehen von dem, also dieser Samstagnachmittag, da waren 3 Elfmeter-Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind. Aber dann hast du beim Dortmund-Spiel die eine Situation, Mainka macht das Tor, es wird abgepfiffen, weil er Kobel berührt. Und auf der anderen Seite zählt das Tor. Also es gibt ja komplett identische Situationen und die werden anders ausgelegt. Das ist ja das große Problem.
Ja, ich gehe noch weiter. Ich hatte am Samstagmittag dann auch so eine Aktion, Katic-Aktion gegen Bochum, gegen Timo Horn. Da wurde ein Treffer für Schalke auch nicht gegeben. Ganz ähnlich. Bei der 7. Zeitlupe habe ich dann den Unterarm von Katic schon im Gesicht von Horn gesehen, im 5-Meter-Raum. Aber die Dortmund-Nummer, da komme ich tatsächlich auch nicht mit. Wenn du ein Tor von diesen beiden Situationen gibst, musst du das andere auch geben und umgekehrt. Ja. Wenn du das eine nicht gibst, darfst du das andere auch nicht geben. Das ist meine Meinung. Da wird jetzt wieder jeder Fan der jeweiligen Mannschaft natürlich aufschreien. Aber so ganz nachvollziehbar finde ich das nicht.
Also. Ja, das ist halt das größte Problem. Und da können wir dann auch Knut Kircher, wenn er denn hier ist, können wir mal drauf ansprechen. Ja. Das ist halt, man hat so das Gefühl, es wird so mit unterschiedlichem Maß gemessen und es fehlt so die klare Verlässlichkeit. Und es ist ein Ärgernis. Es ist ein Ärgernis. Stuttgart, ganz kurzer Ausflug nach Stuttgart, wichtiger Sieg, intensive Woche. die haben Young Boys Bern mit 3-2 niedergerungen, obwohl es halbe, dreiviertel Stunde lang so aussah, als würden es die Berner zweistellig kriegen. Da haben sie nochmal rausgekommen und haben dann hinten raus dann doch noch das Tor gemacht. Letztlich war es unerheblich, weil sie so oder so in der Qualifikation gelandet wären. Aber trotzdem, es sind intensive Wochen, intensive Tage. Trotzdem gewinnen die dann Freiburg. Schwieriges Spiel mit 1-0. Toller Treffer von Demirovic. Also Stuttgart ist auf einem guten Weg und ich glaube, dass Stuttgart mitspielt um die Top 4.
Ja, natürlich.
Also ein sehr gewichtiges Wort. Ja, man muss ja immer mal abwarten. Ja, letztes Jahr waren sie ja mit der Liga-Performance nicht zufrieden. Da hattest du ja fast so das Gefühl, als wurde die Saison gerettet durch den Pokalsieg, was ja vollkommen absurd ist. Dieses Jahr spielen sie um den Pokalsieg. Wann ist Kiel? Morgen oder übermorgen?
Am Mittwoch. 20.15 Uhr.
Live bei Sky.
Tätig einschalten tun, ja. Machen.
Ist da nicht internationale Konferenz? Also da wird es so ja ganz auch wild. Noch. Was
mit dem Carabao Cup.
Ja,
so ähnlich.
Wie heißt der?
Carabaos Cup.
Wie heißt der? Carabao?
Carabao.
Carabao. Ja, auf Englisch Carabao.
Newcastle gegen City auch noch mit.
So, also die sind im Pokal auf dem Weg, die sind in der Euroleague. Das wird jetzt hochspektakulär, hochemotional mit Celtic. Spielen in der Bundesliga um die Top 4. Also in Stuttgart passieren grandiose Dinge.
Das Große bei denen ist ja, dass sie mit 1A und 1B spielen können. Also was der durchrotiert. Und die spielen ja trotzdem guten Fußball dann, ne?
Es gibt mehrere 1As. Das ist das Geheimnis.
Ja, das ist halt die Feinheit der Sprache dann.
Trainer des Jahres, Trainer der Saison.
Erklärt dir dein Management.
Sebastian Hoeneß. Können wir beim internationalen Fußball bleiben und zum Buschmann der Woche
kommen? Naja, sicher.
Darum haben wir es da hingelegt.
Dann ab dafür.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Also es gibt in dieser Saison bisher keine geilere Geschichte als die von Anatoli Trubin, dem Keeper von Benfica Lissabon. Da gehört dann aber auch José Mourinho dazu. Da gehört das ganze Spektakel des letzten Gruppenspieltags oder Ligaspieltags der Champions League dazu. Wer es nicht gesehen hat, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, das ist ja auch durch alle sozialen Netzwerke gelaufen. Benfica führt 3-2, denkt, das reicht, um in die Playoffs zu kommen, spielt auf Zeit. Gegen Real Madrid in Unterzahl spielt Benfica auf Zeit. Irgendwann hat sich dann doch rumgesprochen, nee, um in die Playoffs zu kommen, braucht ihr noch ein Tor. Und Mourinho, dem das dann gesteckt wurde, sagt so, Trubin, dem Torhüter, dem ukrainischen von Benfica, du nach vorne, köpf den am besten. Das hat er so nicht gesagt, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, er kann den vielleicht mit ein bisschen Glück reinköpfen. Und Trubin köpft in 90 plus 8 oder so, köpft er das 4-2 für Benfica. Benfica ist in der Playoff-Phase in der Champions League. Das ist, also solche Geschichten, die gibt es dann so alle 5 Jahre, alle 10 Jahre einmal. Also in der Komplexität.
Ja.
Die spielen auf Zeit. Und dann, als eigentlich alles vorbei ist, wo jeder sagt, mit Mourinho kannst du auch, der ist auch nicht mehr ganz knusper. Dann schickt er den nach vorne. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber dann köpft er halt auch das 4-2.
Und spielen jetzt in den Playoffs?
Gegen Real Madrid.
Zwei Bemerkungen dazu. Erste Bemerkung, dass man sich nochmal hinsetzen muss und eine Modusveränderung eines Kontinentalverbandes zu loben, ist schon außergewöhnlich. Ja. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dieser Liga und alle gesagt haben, ach du lieber Gott, was macht ihr da? Und wir hatten ja den ähnlichen Fall Donnerstag eben in Stuttgart auch, weil in der Europa League gibt es diesen Modus eben auch, so Conference League auch. Dass halt am letzten Spieltag ein Tor alles verändern kann. Das ist ja dieser besondere Moment, ist dem Modus zu verdanken. Das ist die erste Bemerkung. Zweite Bemerkung ist, wie kann es sein, dass José Mourinho eine Minute vor Schluss noch nicht weiß, dass ein Tor seinen Club in die Playoffs bringt und dass das aktuelle Ergebnis eben nicht reicht?
Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn.
Also ich weiß, wie es in Stuttgart war. Da saßen 5 Mann mit Handy und Rechenmaschinen
und wussten zu jedem Zeitpunkt, jetzt ein Tor, jetzt braucht man ein Tor. In Stuttgart war es so, da fiel das 3-2, da brauchten die einen ein Tor, um in die Playoffs zu kommen, die anderen brauchten ein Tor, um sich direkt zu qualifizieren. Mhm. Das war ein Moment, das war so eine Phase von 5 Minuten. Dann fiel der Treffer in Rom, ein paar Sekunden nach dem Führungstor vom VfB. Und so sind sie eben dann nicht Achter. Genk hat dann auch noch nachgeschoben, sondern sie sind dann jetzt, glaube ich, Zehnter geworden. Zehnter oder Elfter. Elfter. Ja. Und aber das war ja, aber die wussten zu jedem, das ist natürlich der Schwab. Der Schwab weiß, was passiert.
Nein,
ja,
das, der ich weiß, glaube, was das wissen nicht nur weiß, was passiert.
Das wissen nicht nur Schwab. Aber das fand ich bemerkenswert in einem Hochleistungsbetrieb rund um Mourinho. Also, dass er es vielleicht in dem Moment nicht auf dem Schirm hat, weil er fokussiert ist auf dieses Spiel, ist das eine. Aber dass es nicht irgendeinen gibt, der einfach schon 5-6 Minuten früher sagt, José, alter Schwede, wir brauchen noch ein Tor.
Aber sie haben ja Rui Costa und so da oben eingezogen.
Aber Leute, das macht die Geschichte dann eben.
Es macht sie, noch spektakulärer, weil es auch in diesen Betrieben menschelt.
Ja. Also, das war wirklich der absolute Irrsinn, muss man echt sagen. Großes Kino.
Ja, und mehr habe ich nicht. Also mehr habe ich dazu wirklich nicht zu sagen. Aber dass wir dieser Modus, ne?
Ja, ja, da leiste ich auch ab, bitte. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, noch mehr, geht wieder nur um Kohle.
Ist ja jedes Mal so, ne? Aber das war wirklich das eine Verbesserung. Eine gute Idee. Ja. Vielleicht jetzt noch so, dass man dann noch den Schritt geht, dass keine innerdeutschen und gleichliegigen Duelle stattfinden können im Achtelfinale.
Aber auch das hätte ja Charme.
Ja, hat Charme, aber das fand ich immer ganz cool früher in der Champions League, dass das erst ab Viertelfinale möglich war. Vielleicht geht man da nochmal ran.
Das ist mir scheißegal.
Dir ist ja in Wahrheit alles scheißegal.
Das stimmt nicht. Das stimmt.
Du sitzt in der Skigondel und lässt dich mit Push-Up-Nachrichten.
Breaking.
Das ist ganz wichtig. Wenn du ein glücklicher Mensch bist, kannst du auch ganz anders Dinge vermitteln im Farbfernsehen.
Oh. Schnitt.
Jetzt hätten wir noch so einen Geigenspieler gebraucht.
Kannst du da als Lagerfeuer-Partner
bitte, ne, bei der Geschichte.
Lebensweisheiten. Das ist ein guter Rubrikname.
Hast du noch was, Timo? Oder? Nee, ich würde mich dann wir haben jetzt noch.
Gibt es noch irgendwas Interessantes aus der Community?
Ja, die
grüßen. Ich dachte, hast du nicht noch irgendwie so eine Rubrik Yesterday oder sowas?
Erstmal heißt die Hach. Und die hat es heute nicht geschafft, weil es heute ja Themen bis nach Meppen gab. Also so.
Heute war ja auch Deadline Day.
Ah ja, auch Deadline Day.
Du, wirklich, du musst sowieso in die Eistonne. 2 Sendungen an einem Tag und morgen hörst du auf.
War wirklich
herausfordernd. Morgen hörst du doch wieder auf, oder nicht?
Nee, ich habe mir jetzt eine neue Deadline gesetzt und die ist noch lang hin.
Möchtest du darüber reden?
Nein.
Gut. Dann belassen wir es dabei. Sehen wir uns nächsten Montag wieder?
Oh nee, ich bin jetzt ganz schön lange nicht da.
Ach.
Nee, ist tatsächlich so, weil ich habe ja jetzt Gladiator-Aufzeichnung demnächst.
Ja.
10 Sekunden noch. Schaffen wir nicht für all deine Sendungen.
Nächste Woche Thomas Wagner, Timo Schmidtchen, Wolf Fuß. Habt eine schöne, tschüss. Sportlich bleiben, bis zur nächsten. Und tschüss.